NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Dienstag müssen wir nach Graz schauen, wo am Vormittag ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Menschen erschossen hat. Wir schauen auf den Verfassungsschutzbericht, der davor warnt, dass die Gruppe der Extremisten links und rechts besonders schnell wächst. Und wir schauen auf die Entwicklungen in Los Angeles und fragen, was will die Regierung von US-Präsident Trump eigentlich in der Auseinandersetzung mit Kalifornien erreichen. Ich bin Michael Latz, hallo. Die ersten Schüsse, die fielen heute Morgen gegen 10 Uhr im österreichischen Graz im Bundesoberstufen-Realgymnasium. Das sind Schulen, an denen die Schülerinnen und Schüler in der Regel schon etwas älter sind. Ein ehemaliger Schüler hat dort auf Jugendliche und Lehrer geschossen. Wolfgang Fichtel ist unser Korrespondent im Studio Wien. Er schildert zunächst, was da am Vormittag in Graz genau passiert ist.
Schreie und Schüsse am Borg am Bundesoberstufen-Realgymnasium in Graz. Das waren die ersten Notrufe, die die Polizei erreicht haben. Um Punkt 10 Uhr war das. Da hatte der mutmaßliche Täter schon geschossen. Danach die Lage sehr lange sehr unübersichtlich. Eine ganze Stadt spürbar im Schock. Erst viel später wird bestätigt, 9 Menschen hat der mutmaßliche Täter erschossen. Der Innenminister bestätigt später, 6 weibliche, 3 männliche Opfer. Mehr will er noch nicht sagen. Es heißt, vor allem Schülerinnen und Schüler, vor allem im ehemaligen Klassenzimmer des Schützen. Ein Erwachsener sei auch dabei, vermutlich der Lehrer oder die Lehrerin. Danach hat sich der Todesschütze selbst erschossen auf der Schultoilette, sagt die Polizei. Insgesamt also 10 Tote. Bis jetzt, muss man leider sagen, viele Verletzte sind noch im Krankenhaus und einige sind sehr schwer verletzt.
Wie immer nach solchen Taten steht eine Frage im Vordergrund. Gibt es erste Erkenntnisse über Täter und Motiv?
Der mutmaßliche Täter ist ein 21-Jähriger aus der Gegend, sagt die Polizei. Ein ehemaliger Schüler dieser Schule, aber ohne Abschluss. Ob das ein Motiv ist, dazu gibt's keine Auskunft. Es wurde spekuliert, er habe sich als Mobbingopfer gefühlt, aber genau weiß man auch das nicht. Was man weiß, er war mit 2 Waffen in seiner ehemaligen Schule aufgetaucht, wohl eine Pistole und ein Gewehr, Schrotgewehr vielleicht. Beide Waffen besaß er übrigens legal. Er hatte jedenfalls eine Waffenbesitzkarte. Warum? Dazu kein Kommentar bis jetzt. Er war jedenfalls vorher nicht aufgefallen, nicht bei der Polizei, sagt sie. Alles andere wird noch ermittelt.
Die Ermittlungen stehen erst am Anfang. Wie geht's damit nun weiter und wie geht es den Schülerinnen und Schülern?
Die ganze Stadt Graz, das ganze Land Österreich ist spürbar erschüttert. Die Schule hier in Österreich war schon fast am Ausklingen. Anfang Juli beginnen die ganz großen Sommerferien. Und Schule muss unbedingt ein beschützter, sicherer Ort sein, sagt nicht nur Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker, der von einer nationalen Tragödie spricht, in Graz nahe dem Tatort. Es wird 3 Tage Staatstrauer geben in Österreich und morgen Vormittag eine stille Gedenkminute in ganz Österreich, und zwar genau um 10 Uhr, als der Amoklauf in Graz begann. Die Schülerinnen und Schüler werden im Moment psychologisch betreut, ihre Eltern, Angehörigen auch. Die Schüler haben schulfrei den ganzen Rest der Woche mindestens. Sie sollen aber unbedingt zusammenbleiben, um zusammen trauern zu können, in einem geschützten Raum, gut beschützt, verspricht die Grazer Bürgermeisterin.
Wolfgang Fichtel mit ersten Erkenntnissen zu dem Amoklauf an einer Schule im österreichischen Graz. Sie mögen weit weg sein, aber der Krieg im Nahen Osten, vor allem aber auch der russische Krieg gegen die Ukraine, sie beide haben direkte Auswirkungen auf die Sicherheit hier bei uns in Deutschland. Das geht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt und der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Seelen heute vorgestellt haben. Die wichtigsten Ergebnisse fasst Philipp Eckstein zusammen.
Für Bundesinnenminister Dobrindt ist klar, der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem und ein Schutzwall für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Fast täglich gäbe es Angriffe darauf, so der CSU-Politiker.
Für uns ist es bedeutend wichtig, dass unsere Sicherheitsbehörden wachsam und wehrhaft auch darauf reagieren können. Deswegen ist der Verfassungsschutz unverzichtbar.
Schwerpunkte des diesjährigen Berichts: Spionage, Sabotage, Desinformation. Im Fokus vor allem Russland und der Einsatz von Kriminellen, die für einzelne Straftaten im Netz angeworben werden. Aktiv in Deutschland ist auch der chinesische Geheimdienst, der unter anderem Industriespionage betreibt. Ein weiterer Schwerpunkt: Extremismus. So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000, davon rund ein Drittel gewaltbereit. Bundesinnenminister Dobrindt sprach sich erneut gegen ein AfD-Verbotsverfahren aus. Zugleich sagte der CSU-Politiker:
Meine persönliche Einschätzung kann ich Ihnen gerne mitteilen, dass die AfD aus meiner Sicht gesichert rechtsextrem ist. Daran habe ich nie einen Zweifel gelassen.
So Bundesinnenminister Dobrindt. Weiterhin offen ist, wer künftig den Verfassungsschutz leiten wird. Der Chefposten ist seit November vakant. Der damalige Präsident Thomas Haldenwang hatte das Amt verlassen und war für die CDU bei der Bundestagswahl angetreten. Bislang wurde kein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ernannt.
Philipp Eckstein über den neuen Verfassungsschutzbericht. Eine weitere bedenkliche Entwicklung, die der Verfassungsschutzbericht zeigt, ist also das Anwachsen der rechts- und linksextremen Szene in Deutschland. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem grünen Fraktionsvize und Innenexperte Konstantin von Notz gesprochen. Bundesinnenminister Dobrindt, er sagt, die verfassungsmäßige Ordnung, die sei fast täglich Angriffen ausgesetzt. Stimmen Sie ihm beim Blick in den Verfassungsschutzbericht zu?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Die Bedrohungslage ist ernst und sie ist so ernst wie schon sehr lange nicht mehr. Wenn wir nicht überhaupt eine Bedrohungslage haben, wie wir sie so noch nie gesehen haben.
Es gibt einen deutlichen Anstieg und vor allen Dingen einen Anwuchs der radikalen Szenen, sowohl bei Linksextremen, vor allem aber auch bei Rechtsextremen. Was befeuert Ihrer Ansicht nach diesen Zuwachs?
Ja, das ist die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft, die dazu führt, dass sich Menschen immer stärker auch den Extremen zuwenden und die Zahl von über 50.000 Rechtsextremen ist massiv beunruhigend. Das ist die höchste Zahl, die es jemals gegeben hat. Viele junge Menschen betroffen, aber auch im Bereich des Islamismus, aber auch des Linksextremismus muss man sehr scharf und genau hingucken. Und insofern hat Herr Dobrindt alle Hände voll zu tun.
Stichwort alle Hände voll zu tun. Wer heute auf der Suche nach Handlungsempfehlungen war, nach diesem Befund, der hat ein bisschen vergeblich gesucht. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich nehme auch eine gewisse Sprachlosigkeit wahr. Der Bundesinnenminister sprach davon, dass man jetzt also mit KI vorgehen möchte. Und das halte ich also im besten Fall für irreführend. Also jetzt ist KI für vieles ein interessantes Instrument, aber damit wird man den extremistischen Phänomenen unserer Gesellschaft nicht gerecht. Und insofern ist das eine Nebelkerze. Wir brauchen gerade für die jungen Menschen Präventionsprogramme. Wir müssen sehr scharf hingucken auf den Social-Media-Plattformen. Dort rekrutieren Islamisten, aber auch Rechtsextremisten immer mehr junge Menschen online. Und der ganze Ansatz, diese großen Plattformen überhaupt nicht zu regulieren, hat einfach auch Auswirkungen auf unsere Sicherheit. Und den ganzen Bereich, und das ist eigentlich das krasseste und herausforderndste im Augenblick, des hybriden Konfliktes mit Russland, der Sabotageaktionen, der Spionageaktionen, der illegitime Einflussnahme auf unsere Demokratie, auf unseren Diskurs. Zu all dem hat Herr Dobrindt nichts gesagt und da wird er liefern müssen, denn die Lage ist ernst.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen genauer auf junge Menschen, die sich radikalisieren. Das ist ein Punkt, auf den der Verfassungsschutzbericht genauer schaut. Wie kann man dem beikommen? Was können die Behörden tun, um diese Menschen ja aufzufangen?
Also ich glaube tatsächlich, auch wenn es immer nicht so schneidig klingt, es braucht Präventionsprogramme. Man muss investieren in die Bildung und auch in die Resilienz von jungen Menschen. Und dann völlig klar muss man scharf diese Plattformen in die Verantwortung nehmen, dass dort verfassungsfeindliche, zur Gewalt auffordernde Inhalte nicht verbreitet werden dürfen und die jungen Menschen zumindest ein Mindestalter zum Konsum haben müssen. Wir haben jetzt gesehen, in Karlsruhe sitzen derzeit Rechtsextremisten in Untersuchungshaft, die sind 14 Jahre alt. Und da sieht man, dass eben der vollkommen nicht regulierte Bereich der Plattformen ein massives Problem darstellt.
Ein zweiter Punkt, der aus dem Gutachten heraussticht, ist der Anstieg der potenziellen Rechtsextremisten, und zwar um fast ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig läuft eine schwerfällige Debatte in Deutschland darüber, ob die AfD, die vom Verfassungsschutz zunächst ja als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde, verboten werden soll. Der Bundesinnenminister hat heute noch einmal betont, es gibt keine ausreichende rechtliche Grundlage für ein Verbot. Können Sie diese Einschätzung nachvollziehen vor dem Hintergrund dieser Zahl?
Nein, das kann ich nicht nachvollziehen, weil diese Möglichkeit des Verbots einer Partei ist ja eine konkrete Lehre unserer Verfassung aus unserer Geschichte. Und deswegen glaube ich, dass jetzt alle, das Bundesinnenministerium, aber auch alle Innenministerien der Länder in der Verantwortung sind, alle verfügbaren Informationen zusammenzuführen. Und der Bericht oder das Gutachten aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz über die Hochstufung der AfD, das sind nicht alle verfügbaren Informationen. Deswegen erwarte ich, dass das jetzt geschieht, dass die Innenministerkonferenz sich klar bekennt und sagt, wenn die AfD verboten werden kann, werden wir uns auf den Weg machen.
Sagt der Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, zum neuen Verfassungsschutzbericht. Dass Donald Trump gerne mal übertreibt, das ist inzwischen niemandem mehr eine Schlagzeile wert. Mit entsprechender Vorsicht muss man ja wohl auch seine Äußerungen zur Lage in Los Angeles vom Wochenende lesen. Trump sprach da von einer Rebellion illegaler Ausländer und Krimineller. Die Stadt wäre völlig aufgelöst worden, hätte er nicht die Nationalgarde geschickt. Fakt ist, das rigide Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten hat Proteste ausgelöst. Zunächst friedliche Proteste, aber auch eben gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Steine flogen, aber auch eine Autobahn wurde besetzt. Die Trump-Regierung entsandte daraufhin Mitglieder der Nationalgarde nach L.A. und inzwischen sogar aktive Soldaten aus den Reihen der Marines, die sonst zum Beispiel Botschaften oder US-Stützpunkte im Ausland absichern. Und das gegen den Willen der demokratischen Regierung von Kalifornien. Wolfgang Landmesser über die jüngsten Entwicklungen.
Die Lage in Los Angeles hat sich in der Nacht etwas entspannt. Der politische Streit über den Umgang mit den Demonstrationen ist dagegen in vollem Gange. US-Präsident Donald Trump schickte 4.000 Mitglieder der Nationalgarde nach Los Angeles. Trotz des scharfen Protests des Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, von den Demokraten. Die Entscheidung sei ein unmissverständlicher Schritt in Richtung eines autoritären Regimes. Zusätzlich hat Verteidigungsminister Pete Hegseth 700 Marines nach Los Angeles beordert. Die Kritik von demokratischer Seite könnte deutlicher nicht sein. Militär auf amerikanischem Boden als politische Waffe einzusetzen, sei ein noch nie dagewesener Schritt, sagte der demokratische Senator Jack Reed, Vorsitzender des Streitkräfteausschusses im Senat. Präsident Trump unterstützte auch den Vorschlag, Gouverneur Newsom zu verhaften, weil er sich angeblich den Festnahmen von Immigranten durch die zuständige Behörde ICE widersetze. Die Demonstrationen in Los Angeles richten sich gegen die verstärkten Festnahmen. In den vergangenen Tagen hat ICE nach eigenen Angaben 2.000 Immigranten pro Tag verhaftet. Im Gegenzug hat Kalifornien Klage eingereicht gegen das Vorgehen der US-Regierung. Der Präsident überschreite damit eindeutig seine Kompetenzen.
Über den Machtkampf zwischen Washington und der kalifornischen Regierung in Sacramento habe ich mit Jared Sonnigsen von der RWTH Aachen gesprochen. Er ist Experte für das föderale System in den USA. Herr Sonnigsen, zunächst mal zum Einstieg. Müssen wir uns die Beziehungen zwischen den US-Bundesstaaten und der Regierung in Washington so vorstellen wie zwischen den deutschen Bundesländern und Berlin, oder haben die mehr Unabhängigkeit gegenüber der Zentralregierung?
Ich würde zu beiden Fragen ja sagen. Wenn man die USA mit Deutschland vergleicht, haben die gemeinsam, dass die beides föderal organisiert sind. Und in manchen Kompetenzbereichen ist es ähnlich. Nehmen wir das Beispiel Polizei. Und das ist nicht unrelevant in der jetzigen akuten Situation in den USA mit den Protesten. Aber es stimmt, dass im Vergleich zu den Ländern in Deutschland die Einzelstaaten der USA sogar eine noch weiterreichende Unabhängigkeit oder Spektrum an Kompetenzen haben.
Nun greift US-Präsident Trump ja aktiv in die Ereignisse in Kalifornien ein, obwohl sowohl der Gouverneur von Kalifornien als auch die Bürgermeisterin von L.A. sagen, danke, wir kommen allein zurecht. Darf er das einfach so?
Das ist eine knifflige Frage, denn die Mobilisierung der Nationalgarde, das ist möglich und das haben Präsidenten in der Vergangenheit gemacht. Wir haben aber eine Situation, die fast beispiellos ist, dass der Präsident die Nationalgarde gegen den Willen eines Gouverneurs mobilisiert. Das letzte Mal, dass das passierte, waren unter ganz anderen Bedingungen in den 1960ern, als es zu heftigen Widerständen in einigen US-Südstaaten kam, die sich gegen die Desegregation, also die Aufhebung der Rassentrennung, gesperrt haben. Und dann kam es zu ein paar Fälle, wo der Präsident dann gegen den Willen mancher Einzelstaaten die Nationalgarde mobilisiert hat, um diese Mobilisierung zur Aufhebung der Rassentrennung herbeizuführen. Aber das waren wirklich auch selbst da ein paar wenige Beispiele und natürlich eklatante Verletzungen des Bundesrechts, die auf Einzelstaatenebene gemacht haben. Also insofern ein völliger Bruch mit der Verfassung ist es nicht. Aber wir sind in einer sehr umstrittenen Situation jetzt.
Mhm. Nun sagt die Bürgermeisterin von L.A., die Proteste gegen die Einwanderungsbehörde, die seien vorhersehbar gewesen. Das Ganze sei quasi eine bewusste Eskalation, was da passiert. Was will Donald Trump damit erreichen, dass er sozusagen diese Lage eskaliert? Was hätte er davon? Geht es da nur um ein Kräftemessen mit einem demokratischen Gouverneur?
Wir können freilich nicht in den Kopf von Donald Trump schauen, aber der Verdacht liegt freilich nahe, dass dieser Konflikt nicht nur von Trump gesucht, sondern auch instrumentalisiert wird. Das ist eben auf gar keinen Fall ein Zufall, dass ausgerechnet gegenüber Kalifornien Trump diese Maßnahmen ergriffen hat. Und insofern kann dieser Konflikt ihm auch nutzen, weil hinzu kommt, der Politikbereich, der jetzt betroffen ist, ist ja Immigration, insbesondere diese illegale Einwanderung, das ein Hauptthema von Trumps Präsidentschaft und auch davor der Kandidatur war. Ja, also es ist ein sehr prominentes Beispiel, insbesondere für Trump, wo er auch meint, auch eine große Stärke zeigen zu können. Das scheint auch bei Trump, das ist eine der auffälligsten Motive bei Trump, Stärke auf eine bestimmte Art und Weise zu zeigen zu können, die auch über den Köpfen von Widerstand hinweg durchgesetzt wird. Also insofern, inwiefern das seine Popularitätswerte nutzt, das weiß ich nicht. Das kann auch innerhalb des republikanischen Lagers stärkend sein. Aber es könnte ironischerweise genau den gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass jetzt diese isolierte Proteste auf einmal sich verbreiten könnten, weil Trump jetzt auch autoritärische Züge zeigt. Mhm. Na, dass noch mehr Leute protestieren jetzt dagegen, statt dass es nur in Los Angeles der Fall ist.
Gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Bisher hat sich ja relativ wenig Widerstand gegen die Politik von US-Präsident Trump geregt. Weder im Kongress noch bei der Opposition, höchstens mal bei einzelnen Gerichten. Sind die Bundesstaaten mit ihrer Unabhängigkeit sozusagen der letzte ernstzunehmende Widerstand für den Präsidenten?
Solange die Republikaner so viel hinter Trump stehen und keinen Widerstand leisten, da würde ich völlig zustimmen, der Föderalismus in den USA und die Stärke der Einzelstaaten, das ist und zeigt sich schon jetzt, wird sein, eine effektive Bremse oder Gegengewicht sein gegenüber der Bundesebene, beziehungsweise insbesondere gegenüber der Trump-Präsidentschaft.
Einschätzungen von Politikwissenschaftler Jared Sonnixon von der RWTH Aachen. Angst und Schrecken verbreiten. Allein darum geht es in Kalifornien. Das meint Reinhard Spiegelhauer aus dem ARD-Studio Los Angeles. Angst bei den Migranten in Kalifornien und Schrecken bei den übrigen Menschen im ganzen Land, sagt er in seinem Kommentar.
NDR Info. Die Meinung.
Warum lange darum herumreden? Natürlich ist die Entsendung von Nationalgardisten über den Gouverneur von Kalifornien hinweg nicht nur unnötig und unverhältnismäßig, sie ist auch eine kalkulierte Provokation mit dem Ziel, eine Eskalation herbeizuführen. Und was ist mit brennenden Robotaxis, mit Steinen auf Polizeifahrzeuge, mit Gewalttätern, die sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Polizeibeamten liefern? Sie sind nicht die Sorte von Aufruhr und schon gar keine Invasion, die die Entsendung der Nationalgarde rechtfertigen würde. Erst recht nicht gegen den erklärten Willen des eigentlich zuständigen Gouverneurs. Es ist einfach wie oft, wenn es Demonstrationen, Proteste oder auch nur Fußballspiele gibt. Gewaltbereite Idioten suchen den Krawall mit der Ordnungsmacht, leben ihren Frust in Vandalismus aus. Manchmal aus der Illusion politischen Handelns heraus, manchmal aus primitiver Aggression. Ja, es gab am Freitag Proteste, zum Teil lautstarke gegen ICE-Beamte, aber auch in den Tagen danach gab es keine exzessiven Ausschreitungen. Die Bilder von vereinzelter Gewalt und Vandalismus, die um die Welt gingen, sind ganz im Sinn von Donald Trump. Seine MAGA-Gefolgschaft nimmt sie als Beweis für die kriminelle Immigranteninvasion. Natürlich. Fakt ist, Tausende demonstrieren friedlich, ein paar Dutzend Berufskriminelle, manchmal erkennbar aus dem Anarcho-Milieu, zum Teil ausgerüstet mit Gasmasken, ließen sich als nützliche Idioten vor den Trump-Karren spannen. Wohltuend? Die lokalen Fernsehsender brachten die Bilder zwar, sagten ihren Zuschauerinnen und Zuschauern aber immer wieder auch, das hier sind vereinzelte Scharmützel an einigen wenigen Orten in der Stadt, 2 bis 3 Straßenkreuzungen. Gegen die Krawalle, die man aus früheren Jahren vom 1. Mai in Berlin kennt, war das gar nichts. Und auch nichts im Vergleich zur Champions-League-Finalfeiergewalt in Paris vor gut einer Woche. Was soll man von einem Präsidenten halten, der einen politischen Gegner, den Gouverneur von Kalifornien, fortgesetzt als Abschaum betitelt? Wie kann man irgendwelche seiner abstrusen Behauptungen ernst nehmen? Die Immigranten im Großraum Los Angeles essen keine Haustiere, sie zahlen größtenteils Steuern, selbst wenn sie keinen Aufenthaltstitel haben. Die von der Trump-Administration angeordneten Razzien der vergangenen Wochen haben nur ein Ziel: die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen, koste es, was es wolle. Hier werden nicht die von Trump und Co. behaupteten Mörder, Vergewaltiger und sonstigen Kriminellen gesucht und gefunden, sondern harmlose Mütter und Familienväter. Es geht darum, Angst und Schrecken zu verbreiten, mit Autos ohne Beschriftung und mit martialischem Auftreten. Mit der höchstwahrscheinlich illegalen Entsendung von Nationalgarde und jetzt offenbar auch Marines will Präsident Trump seinen Erzfeind, Gouverneur Gavin Newsom von den Demokraten, vorführen und in die Knie zwingen. Ich glaube nicht, dass das gelingen wird. Bei seinen Fans wird es trotzdem verfangen. Anderen wird es hoffentlich endgültig die Augen öffnen, mit welcher Kaltschnäuzigkeit Donald Trump Grenzen immer weiter verschiebt. Und dass der Präsident der Vereinigten Staaten zu viel Macht auf sich alleine konzentrieren kann, wenn er nur alle Möglichkeiten möglichst schamlos nutzt. Doch nach wie vor stehen große Teile Amerikas einfach mit offenem Munde da und lassen es geschehen. Das muss sich ändern.
Ein Kommentar von Reinhard Spiegelhauer aus dem ARD-Studio Los Angeles. Wir schauen nach Hamburg. Es ist dort der vorläufige Schlusspunkt einer Krise, die seit Wochen dauert. Intendant Demis Wolpi wird das Hamburger Ballett verlassen. Wolpi hatte den Posten erst im vergangenen Jahr vom langjährigen Intendanten John Neumeier übernommen. Wolpis Amtszeit endet jetzt nach nur 10 Monaten. Jonas Kühlberg berichtet.
Heute Morgen wurde es der Kompanie bei einer internen Versammlung mitgeteilt. Demis Wolpi ist ab sofort nicht mehr Intendant des Hamburg Balletts. Der Aufsichtsrat der Hamburgischen Staatsoper und Wolpi haben sich auf einen Auflösungsvertrag zum Ende der Spielzeit und eine sofortige Freistellung geeinigt. Eine einvernehmliche Trennung, heißt es offiziell. Doch dahinter steckt eine monatelange Krise. Bereits Ende April hatten sich um die 30 Tänzerinnen und Tänzer, also mehr als die Hälfte des Ensembles, mit einem Brandbrief an den Kultursenator Carsten Broster gewandt. Sie beklagten schlechte Kommunikation, fehlende Transparenz und eine oft abschätzige Haltung ihres Intendanten. 5 erste Solisten hatten gekündigt, darunter Alexander Trusch. Dem NDR sagte er zu Beginn der Krise:
Wir brauchen Personen, die unfassbare Vorbilder sind. Und ohne diesen Personen geht unser Beruf zugrunde. Und den künstlerischen Mangel habe ich nach 10 Minuten im Studio mit Demis Wolpi schon gemerkt. Das Limit von ihm als Künstler.
Demis Wolpis Aufgabe war seit seinem Amtsantritt, mit neuen Produktionen das Erbe von John Neumeier zu erweitern. Bis zum Schluss bestritt er alle Vorwürfe. Zu Beginn reagierte er im NDR, angesprochen auf die vielen Abgänge.
Das Hamburg Ballett macht gerade die größte Veränderung, der größten Wandel des letzten halben Jahrhunderts. Dass es da Veränderungen gibt, dass es da Menschen gibt, die sich vielleicht entscheiden, diesen Weg nicht mitzugehen, ist normal und ist auch Teil einer künstlerischen Weiterentwicklung letztendlich.
Doch ein gemeinsamer Weg ist offenbar nicht gelungen. Heute lässt er sich nur schriftlich zitieren.
Meine Vision, sowohl in künstlerischer Hinsicht als auch im Hinblick auf eine zeitgemäße Struktur, die offene und verantwortungsvolle Zusammenarbeit innerhalb einer Ballettkompanie ermöglicht, ließ sich trotz intensiver Bemühungen unter den aktuellen Rahmenbedingungen am Hamburg Ballett nicht weiter verwirklichen.
Infolge der Vorwürfe wurde eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und die gesamte Kompanie über die Situation am Hamburg Ballett befragt. Die Ergebnisse sollten heute Vormittag der Kompanie vorgestellt werden. Dann die kurzfristige Entscheidung. Die Ergebnisse bleiben unter Verschluss. Stattdessen die Information zur Vertragsauflösung. Kultursenator Carsten Broster, der Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburgischen Staatsoper ist, stellte sich immer wieder hinter Demis Volpi. Heute zeigt er sich betroffen, wollte dem NDR aber auf eine wiederholte Anfrage hin kein Interview geben. Als Sprachnachricht sagt er dem NDR:
Ich bedauere, dass es nicht gelungen ist, eine gemeinsame Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit im Hamburg Ballett zu schaffen. Wir werden nun zunächst die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Die Interimsleitung soll die Arbeit im Sinne der bisherigen Planung und damit auch die Weiterentwicklung des Hamburg Balletts zwischen Tradition und Moderne fortführen.
Die Suche nach einem neuen Intendanten wird sorgfältig vorbereitet werden müssen. Diesmal mit stärkerer Einbindung der Kompanie. Denn für das Hamburg Ballett steht weiterhin viel auf dem Spiel.
Jonas Kühlberg über die Krise beim Hamburg Ballett. Und das waren die Themen des Tages an diesem Dienstag nach Pfingsten.